Hat euch jemand schon mal so einen richtigen Vertrauensvorschuss gegeben? Wo es vielleicht auch gar keinen richtigen Grund auch gab, dass euch jemand vertraut hat, ohne zu sagen können eigentlich, warum ihr das verdient habt. Ich erinnere mich noch gut, ich war 19 Jahre alt, ich hatte so gerade ein Jahr den Führerschein. Da war ich bei einem Bekannten zu Besuch, der hat sich einen komplett niegelnagelneuen Mercedes C-Klasse gekauft, mit Automatikgetriebe. Ein wunderschönes Auto, und er hat mir das so gezeigt und alles vorgeführt, was das Auto kann. Und dann sagt er plötzlich, du, ich muss eh noch was wegbringen, lass uns das gerade doch wegfahren. Und ich habe so gedacht, ja, können wir machen, und wollte schon zum Beifahrersitz gehen. Und dann sagt mein Bekannter, nee, du fährst. Ich war völlig überrumpelt und habe nur noch einen Satz rausgebracht und habe gesagt, ich habe noch nie ein Auto mit Automatikgetriebe gefahren. Mein Bekannter meinte, kein Problem, ist heute das erste Mal. Und so bin ich mit diesem Auto gefahren, was keine 500 Kilometer auf dem Tacho hatte, mit Automatikgetrieben, und was ein Vermögen gekostet hat. Und ich habe noch nie so sehr beim Autofahren geschwitzt wie bei dieser Fahrt, weil ich einfach nur Panik hatte, dass ich dieses Auto irgendwie auch nur beschädige, und war froh, als ich das Auto wieder heil auf dem Hof abgestellt habe. Und ich habe mich trotzdem gefreut, weil ich gemerkt habe, diese Person vertraut mir. Und ich musste an meine Zeit, ich habe jung schon viele Jahre gemacht, und mit Mitte 20 habe ich dann die Leitung übernommen, und die Eltern haben die Kinder trotzdem uns anvertraut. Obwohl ich überhaupt keine Qualifikation dafür hatte. Selbst das Zeltlager, wo wir immer mit über 30 Kindern plus Mitarbeitern gefahren sind, haben die mir die Kinder anvertraut. Fand ich mutig, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, ehrlich gesagt. Oder ich erinnere mich an einen Feuerwehreinsatz. Wir waren im Nachbarort zu einem Zimmerbrand im Erdgeschoss gerufen worden. 6-Parteien-Wohnung. Und als wir ankamen, standen die Leute schon auf dem Balkon in den oberen Stockwerken und haben auf Hilfe gewartet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war auch schon unten, man muss ja dann immer so 5-6 Treppen hochgehen, lag eine Frau schon, hat sich eine Kopfplatzwunde zugezogen und viel Rauch eingeatmet. Die konnte man aber noch so wegziehen. Und dann war da Tim. Tim saß mit mir. In den Feuerwehrfahrzeugen gibt es so vorgefertigte Plätze, wo dann auch die Aufgabe klar ist. Und er hatte gerade seinen Abendschutzgeräteträgerlehrgang gemacht. Und es war klar, wir zwei sollen auch in das Haus gehen, soll das Treppenhaus kontrollieren. Und es war das erste Mal, dass er sowas erlebt hat. Und ich habe ihn gefragt, willst du das mit mir machen? Und er hat ja gesagt. Wir kannten uns zwar gut, und trotzdem, wenn man da reingeht, man sieht nichts. Wir hatten so Helmlampen, und wenn man so in so ein total verrauchtes Treppenhaus geht, nach 20 Zentimetern, wenn man da Abstand hat, sieht man den anderen nicht. Man muss sich vollkommen aufeinander verlassen und dem anderen vertrauen. Und dass er mitgegangen ist in diese für ihn neue Situation, und dass er mir vertraut hat, fand ich einen ganz schönen Vertrauensvorschuss. Ostern, Karfreitag, da geht es auch um jemanden, der uns einen Vertrauensvorschuss gibt. Und ich lese uns den Predigttext für heute aus Römer 5, die Verse 1 bis 11. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnisse Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das, was Paulus hier an dieser Stelle im Römerbrief schreibt, das war für die Menschen damals etwas komplett Neues und etwas Besonderes. Und ich finde, eigentlich ist das auch für uns Menschen bis heute eine Sensation, was er da schreibt. An und für sich war Frieden auch für die Römer damals etwas Wichtiges. Sie sprachen vom Pax Romana, vom römischen Frieden. Und die Römer haben für sich in Anspruch genommen, dass da, wo sie wieder eine Region erobert haben, dass sie da den Frieden hinbringen. Ist auch eine Sichtweise. Das stimmt ja auch. Zum Teil brachten sie den Frieden, aber durch ein brutales militärisches Eingreifen. Erst wurde alles platt gemacht und dann wurde die Regierung unter römischen Einfluss installiert. Und diese Regierung hat dann die Leute klein gehalten, aber es war dann Frieden. Frieden schaffen mit Waffen, könnte man sagen. Und wenn wir in diese Tagen schauen, dann wissen wir, dass Putin seinem Volk das ähnlich verkauft. Den Frieden mit Gott finden war auch für die Menschen damals kein neues Thema. Darum ging es in jeder Religion. Die Völker, mit Ausnahme von Israel, die hatten ja alle mehrere Götter, mit denen man irgendwie im Frieden leben sollte. Das Neue an der Botschaft von Paulus aber war, wer aktiv wird, um diesen Frieden zu schaffen. Bei den Römern mussten die Menschen durch Taten und religiöse Handlungen ihre Götter gnädig stimmen. Die Juden sahen sich zwar als Gottes auserwähltes Volk an und hatten dadurch eine besondere Stellung, aber sie mussten sich Gottes Wohlgefallen durch die Erfüllung der Gebote ermöglichen. Frieden mit Gott wurde durch menschliche Taten erreicht. Und wenn man diese Taten, wenn man die Gebote nicht einhalten konnte, dann wurde eben geopfert. Aber auch wieder etwas, was Menschen tun. Und nun kommt Paulus und sagt, ihr könnt gar nichts tun. Und ihr müsst auch gar nichts tun, weil Jesus alles getan hat. Gott hat durch Jesus, der an dieses Kreuz ging, alles getan, damit die Beziehung zwischen ihm und uns Menschen wieder in Ordnung kommt. Und das Einzige, was wir Menschen tun können, ist, die Vergebung anzunehmen und uns lieb haben zu lassen. Weil Gott durch das Leben von Jesus alles bezahlt hat. Er ist komplett für uns in Vorleistung getreten. Und er kommt nicht irgendwann und sagt so, jetzt bin ich in Vorleistung getreten und jetzt rechnen wir mal ab. Und dann will ich eine Gegenleistung. So funktioniert es nicht. Denn wir Menschen, wir müssen nichts tun. Wir müssen keine Opfer bringen in Form von Tieren. Wir müssen nichts irgendwie mit Geld bezahlen oder irgendwie sonst etwas tun, sondern Paulus schreibt, ihr seid versöhnt. Punkt. Ihr seid versöhnt. Gott will keinen Handel mit Gegenleistung, sondern alles dafür getan, dass Frieden zwischen ihm und uns möglich ist. Und das alles, so schreibt Paulus, in einer Zeit, als wir noch gottlos waren. Als er schreibt zu den Römern, als ihr noch nicht danach überhaupt nach Gott gefragt habt. In einer Zeit, wo ihr diesen Gott loswerden wolltet. Da hat Gott alles getan, um die Beziehung zwischen ihm und den Menschen zu ermöglichen. Und dafür hat Jesus mit seinem Tod an diesem ersten Karfreitag bezahlt. Sein Leben, das schreibt auch hier Paulus, opfert man ja nicht für jeden. Ich weiß nicht, für wen würdet ihr euer Leben opfern? Für euren Partner, eure Partnerin? Für ein Familienmitglied? Vielleicht für einen ganz engen Freund, eine ganz enge Freundin? Aber selbst da ist es schon schwer. Und auch das ist schon eine unglaubliche Tat. Aber Paulus schreibt in Römern, Jesus hat das für euch getan, als ihr von ihm noch rein gar nichts wissen wolltet. Als ihr noch gar nicht wusstet, wollt ihr überhaupt mit ihm etwas zu tun haben. Und selbst wenn heute jemand Atheist ist und bestreitet, dass es Gott nur im Ansatz irgendwie in dieser Welt irgendwie geben könnte, dann hat Jesus schon damals aus lauter Liebe auch für diesen Menschen sein Leben gelassen. Und das Einzige, was wir Menschen tun können, ist diese Liebe und diese Vergebung, diese Tat anzunehmen oder abzulehnen. Und ich finde, das ist aber auch das Einzigartige am christlichen Glauben. Und es gibt es sonst nirgends. Und selbst unter uns Christen können sich das viele nicht vorstellen, dass das so ist. Und mir selber fällt es auch immer wieder schwer, mir das bewusst zu machen, dass das wirklich, dass Jesus alles für uns getan hat. Vielleicht würden viele auch nicken bei der Aussage, ja, wir müssen nur Gottes Liebe annehmen. Und wir versuchen dafür auch ein gutes Leben zu führen, brav zu sein, die Gebote zu halten, nicht zu lügen und an Karfreitag und Ostern und dann vielleicht hier und da sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Aber Paulus würde sagen, nee, so ist es nicht gedacht. Ihr müsst seine Liebe und Vergebung annehmen und euch von ihm lieben lassen. Mit gutem Leben, mit artig sein, mit dem Besuch im Gottesdienst wollt ihr nur wieder etwas selber machen, etwas selber leisten. Aber nur Gott ist derjenige, der für uns handelt. Und durch seinen Tod sind wir mit ihm versöhnt. Luther war da sehr radikal. Luther hat Gott einmal darum gebeten, dass er selber seine guten Taten, die er tut, dass er die nicht wahrnehmen kann. Er wollte einfach der Gefahr entgehen, selber sich zu denken, ich habe durch meine guten Taten irgendetwas auch nur bewirkt, um Frieden mit Gott haben zu können. Das wollte er nicht. Und Hans-Joachim Eckstein unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Arten von Liebe. Da gibt es zu einem die konditionierte Liebe. Das ist eine Liebe, die baut auf Bedingungen und auf Taten auf. Ich habe dich lieb, weil du etwas für mich getan hast, weil du so tolle Fähigkeiten hast, weil du so toll aussiehst oder dich an bestimmte Regeln hältst. Konditionierte Liebe stellt immer Bedingungen. Und wenn du nicht meine Bedingungen erfüllst, dann habe ich dich auch nicht lieb. Und an so eine Liebe Gottes glauben auch viele Menschen und auch viele Christen. Dagegen steht aber die unkonditionierte Liebe. Man könnte auch sagen, die bedingungslose Liebe. Sie liebt um der Person willen. Und Eckstein interpretiert Paulus und sagt, Gott schenkt uns seine unkonditionierte Liebe, die keine Bedingungen auch nur in irgendeiner Weise an uns stellt. Gott entzieht seine Liebe nicht, weil wir einen Fehler machen, weil wir vielleicht die Ehe an die Wand gefahren haben oder eine Freundschaft, weil wir lügen, weil wir nicht genug in der Bibel lesen oder nicht lang genug beten oder nicht tief genug beten oder wie auch immer. Gott liebt dich und er liebt mich um unserer selbst willen. als du noch Sünder warst, als du noch ein Feind Gottes warst, als du noch so warst, dass du nicht zu Gott gepasst hast, da hat er schon alles am Kreuz getan, weil wir ihm so wertvoll sind. Gott sieht in dir und er sieht in mir einen Wert, den wir wahrscheinlich in unserem eigenen Leben selber gar nicht wahrnehmen. Und viele Christen haben beigebracht bekommen, dass Gottes Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Und wenn wir diese Bedingungen nicht erfüllen, dann ist Gott zornig. Oder manche kommen dann auch mit der moralischen Keule, dann wird Gott ganz traurig sein, wenn du dieses oder jenes tust. Ich weiß nicht, wer das von euch schon gehört hat. Und für viele ist ein trauriger Gott schwerer zu ertragen wie ein zorniger Gott. Aber Gott liebt bedingungslos, unabhängig von unseren Taten. Und vielleicht haben manche von uns noch nie eine bedingungslose Liebe erlebt. Und wie viele Kinder erleben das, dass Eltern sie nur dann lieben, wenn sie brav sind, wenn sie artig sind, wenn sie sich an die Regeln halten. Wie viele Menschen haben das Gefühl, nicht geliebt zu sein, weil sie schwach sind, weil sie den Ansprüchen von anderen Menschen nicht genügen, weil sie vielleicht den Ansprüchen Gottes nicht genügen, in ihren Augen. Aber Paulus macht klar, durch das Kreuz, an dem Jesus stirbt, da sehen wir Gottes bedingungslose Liebe, egal wie wir sind. Und das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und ich lade dich in den nächsten Tagen ein, dir das immer wieder auch selber zu sagen. Gott liebt mich bedingungslos. Egal, was in meinem Leben auch schiefgegangen ist, ich bin geliebt. Dafür ist Jesus an dieses Kreuz gegangen. Und ich lade euch auch ein, dass wir uns das untereinander zusprechen. Also manchmal, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber manchmal glaube ich mir das selber nicht. Und dann ist es gut, wenn mir das jemand zuspricht. Und ich ahne trotzdem schon den Gedanken, den vielleicht manche haben, ist es nicht so einfach? Ist es nicht zu einseitig, wie Paulus das hier formuliert, dass ich mich nur von Gott lieben lassen soll? Aber genauso einfach ist es. Aber ich glaube, dass wenn wir das erleben, wenn wir uns darauf einlassen, dann hat es automatisch auch Folgen für unser Leben. Jesus sagt über sich selber, ich bin das Licht der Welt. Und das Licht seiner Liebe bringt Gnade und Vergebung durch seinen Tod am Kreuz. Und Jesus sagt aber gleichzeitig auch zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Und er stellt es überhaupt nicht in Frage. Auch ihr sollt leuchten. Auch ihr sollt Gottes Liebe in die Welt bringen. An dem Ort, wo ihr lebt, wo ihr arbeitet, wo ihr mit Menschen in Berührung kommt. Und Gott ist, um in diesem Bild zu bleiben, wie die Sonne, von der alles Licht, von der alle Kraft, von der alle Liebe und alle Energie ausgeht. Und wir Menschen sind im Bild gesprochen wie der Mond. Der Mond kann von sich aus selber überhaupt nicht leuchten. Wenn die Erde zwischen Sonne und Mond steht, dann sehen wir keinen Mond, weil er von sich aus nicht leuchten kann. Sondern der Mond leuchtet dann, wenn er das Licht der Sonne abbekommt und er reflektiert das Licht der Sonne und beginnt zu leuchten. Wenn wir von uns aus versuchen, auf Gottes Liebe zu antworten, dann wird es schiefgehen, weil wir es aus unserer eigenen Kraft heraus tun. So wie der Mond nicht von sich heraus leuchten kann. Wir können nur leuchten, wenn wir Gottes Liebe annehmen und sie dann reflektieren und weitergeben. Und der Unterschied zwischen dem Mond und uns ist der, wir können uns entscheiden, ob wir uns auf die Liebe Gottes einlassen, ob wir uns von ihr bescheiden lassen wollen und sie annehmen oder nicht. Paulus schreibt dann, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, der uns diese Liebe verinnerlichen soll. Jemand anderes übersetzt diese Stelle so: Die Liebe Gottes hat unsere Liebe überschwemmt durch den Heiligen Geist. Gott bescheint uns und er ist in uns drin. Und er ist nicht so, nur so ein kleiner Tropfen mit Liebe, sondern er will uns damit überschwemmen. Und wenn wir uns dieser Liebe aussetzen, wenn wir uns das bewusst machen, wie unglaublich diese Liebe ist, dann werden wir diese Liebe in unserem Leben reflektieren und andere Menschen werden es merken, weil der Heilige Geist es in uns und durch uns wirkt. Vielleicht denkst du manchmal, naja, das hört sich ja immer gut an. Aber ich fühle mich in meinem Leben eher so wie eine müde und dunkle Funzel. Woran liegt es? Kann das sein, dass du das nicht glaubst, dass Gott dich bedingungslos liebt? Dass er alles an diesem Kreuz getan hat, damit der Friede zwischen dir und Gott sein kann? Ich lade dich ein, lies Römer 5. Lies den kompletten Römerbrief, der nur davon erzählt, dass Jesus alles für uns getan hat. Lass es dir von jemand anderes zusprechen. Und ich finde, es tut so gut, wenn wir das immer wieder aufs Neue begreifen. Wenn wir uns das neu bewusst machen. Und ich glaube, das hat viel mehr Wirkung und Auswirkung auf unser Leben als eine Angst vor einem zornigen oder traurigen oder strafenden Gott. Und trotzdem, so geht es mir zumindest in meinem Leben immer wieder, dass ich das vergesse. Dass ich anfange, daran zu zweifeln. Dass ich Gottes Liebe vielleicht nicht spüre. Mit dem Spüren ist das immer so eine Sache. Das kommt auch auf unsere Persönlichkeit an. Oder dass man fragt, mache ich irgendwie genug? Glaube ich genug? Paulus spricht in diesem Text ja auch von Bedrängnis und Anfechtung. Das können auch Krankheiten sein, die uns verunsichern. Das können Menschen sein, die uns das Gefühl geben, dass wir nicht genügen, so wie wir sind. Vielleicht sogar, weil wir an Jesus glauben. Das kann eine Bibelstelle sein, die uns das Leben schwer macht und die uns eher belastet. Wie sehen deine Anfechtungen, wie sehen deine Bedrängnisse in deinem Leben aus? Paulus kennt es, er weiß, was Bedrängnis ist und er weiß auch, dass hier die Gemeinde in Rom es nicht leicht hat. Sie leben im Zentrum des Kaiserkults und der Kaiser erwartet, dass er angebetet wird als ein Gott. Und da ist es nicht einfach zu glauben an einen Gott, der sagt, neben mir gibt es keine anderen Götter und ich allein will angebetet werden. Noch dazu ein Gott, der von den Römern selbst hingerichtet wurde. Keine leichte Zeit, um zu glauben. Und Paulus erlebt auch selber Bedrängnisse, er erlebt Schiffbruch, er kommt öfter fast ums Leben, er kommt ins Gefängnis wegen seines Glaubens. Aber Paulus macht auch Mut. Halte fest an der Hoffnung. Halte fest an Gott, an seiner Liebe und ihr werdet daran wachsen. Wenn du dich von seiner Liebe anstrahlen lässt, dann wirst du im Bedrängnis geduldig werden. Und Geduld bringt Bewährung. Und wenn ihr merkt, dass sich der Glaube bewährt hat, dann wird auch die Hoffnung wachsen. Der Glaube wächst und damit auch die Hoffnung. Jemand anders übersetzt diesen Vers so: Wir wissen, Belastung erzeugt Ausdauer. Ausdauer wird zur Erfahrung. Erfahrung stärkt wiederum die Hoffnung. Und dahinter steckt ja das Bild eines Sportlers. Nur wenn sich der Sportler der Belastung aussetzt, dann stellt sich auch ein Trainingseffekt ein. Belastung erzeugt Ausdauer, Ausdauer wird zur Erfahrung und Erfahrung stärkt die Hoffnung. Wenn der Glaube in Bedrängnis kommt, und es passiert immer wieder, wenn es dir schwerfällt zu glauben, dann lass dich davon nicht entmutigen. Dein Glaube und deine Hoffnung können daran wachsen. Halte fest an Gottes Liebe, lass dich von ihr bescheinen und vertraue darauf, dass Jesus an Karfreitag an diesem Kreuz alles getan hat und dass seine bedingungslose Liebe dich immer und immer wieder annimmt. Vertraue auf das Kreuz, denn daran hat Jesus alles getan. Vertraue ihm, denn er hat dir längst sein Vertrauen geschenkt. Und das wünsche ich uns. Amen.